Ja, wir starten in dieses Thema Berufung, was ja ein nervenaufreibendes Thema ist, wenn es ums eigene Leben geht. Und die Frage, was wird aus unserem Leben mal werden, aus dem persönlichen Leben, was ich habe? Die Frage nach der Berufung ist ja im Grunde die Frage nach dem Wohin mit unserem Leben. Wo geht's mal hin? Da geht es um Fragen wie, warum gibt es mich überhaupt? Hat es einen konkreten Zweck? Einen wirklich speziellen Zweck, dass es nur mich gibt und nicht einfach nur 100 andere dafür. Wozu bin ich gut auf dieser Welt? Wo geht's hin mit meinem Leben? Worauf soll ich mich im Leben und im Alltag konzentrieren? Bei all den vielen Sachen, die ich machen könnte, gibt es was, was vielleicht auch aus Gottes Perspektive besonders wichtig ist für mich, für euch? Was habe ich anderen zu geben? Gibt es was, was Gott durch mich hindurch geben und tun möchte, was er durch andere vielleicht nicht macht? Was erwartet Gott von mir? Das ist auch was, was ganz unmittelbar mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Gibt es was, was Gott erwartet, wenn er auf mich schaut? Kann ich ihn irgendwie glücklich machen? Das ist auch vielleicht eine Frage, die uns antreibt. Wie können wir Gott eigentlich glücklich machen? Was haben wir beizutragen? Ist er enttäuscht, wenn ich anders lebe, als er sich's gedacht hat? Und viele, viele solcher Fragen spielen damit rein, wenn es um das Thema Berufung geht. Und das sind zutiefst existenzielle Fragen, die wir uns stellen können, weil diese Fragen mit unserer Identität zu tun haben. Die haben mit unseren Lebenszielen zu tun, mit unserem Lebenssinn, mit unserer Zukunftsperspektive. Und letztendlich hat es auch ganz unmittelbar was mit unserer Freundschaft zu Gott zu tun. Wie sieht Gott uns? Wie sieht Gott unser Leben und das, was noch kommen wird von unserem Leben? Und an dieser Frage hängt sehr viel, wie wir mit Gott umgehen, wie wir mit ihm interagieren, was wir von ihm erwarten, was wir glauben, was er von uns erwartet. Und alles durcheinander geht uns da durch den Kopf letztendlich, wenn wir uns mit diesem Thema Berufung beschäftigen. Und die Last dieser Fragen kann mitunter auch sehr schwer wiegen, sodass es uns auch manchmal oder manch einen von uns dazu drängt, irgendwie damit umzugehen und in Reaktionsmuster hineinzukommen, die nicht immer gut sind. Also wenn ich auf diese Fragen nicht gleich eine Antwort finde, dann ist das eine Last auf meinem Leben. Wenn ich nicht weiß, wozu es mich überhaupt gibt und wie es weitergehen soll, dann ist das eine Last, mit der ich irgendwie umgehen soll. Wenn ich glaube, Gott erwartet irgendwas von mir und ich weiß nicht was, dann muss ich damit irgendwie klarkommen. Und das ist ein Druck, der auf uns lasten kann, wo wir erstmal schauen müssen, was machen wir da? Und mitunter landen wir dann auch in Verhaltensmustern, die uns nicht unbedingt voranbringen. Und ich will einfach mal zwei Seiten der Medaille aufzählen, was es mit uns machen kann, wenn diese Fragen eine Last für uns sind und wir keine echten Antworten darauf haben. Das erste könnte sein, dass ich mich auf eine verzweifelte Suche nach meiner Berufung begebe. Und mich das verzerrt, diese ganze Frage. Ich bin dann grundsätzlich verunsichert, komme nirgends wirklich an, probiere mal dies aus, probiere mal das aus, lasse mich von jedem Impuls aufwühlen, der von irgendwo kommt, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht meine Bestimmung, so müsste ich vielleicht leben, der hat ja auch recht mit dem, was er sagt, das ist ja auch ganz schön wichtig, was der jetzt wieder sagt, das habe ich ja gar nicht im Blick gehabt. Und sowas kann unsere Kräfte aufzehren. Es kann sein, wir werden ständig in andere Richtungen geleitet. Ich habe immer den Druck in mir, Gottes Pläne nicht zu verpassen. Ich reagiere aggressiv auf Menschen und Umstände, die scheinbar verhindern, dass ich in meine Berufung finde und dass ich das leben kann, was Gott wahrscheinlich für mich vorgesehen hat. Und diese Haltung ist eigentlich im tiefsten Inneren von Angst angetrieben. Wenn ihr merkt, es schwingt irgendwas mit in euch, es trifft irgendwas zu, das hat oft mit Ängsten zu tun, nämlich Angst vor Gott manchmal sogar, Angst Fehler zu machen, Angst unser Leben zu verspielen und dass am Ende nicht das bei rauskommt, was Gott sich vielleicht gewünscht hat, Versagensangst letztendlich. Es ist die Angst letztlich, also die Angst eines Knechtes, der sich die Gunst und Anerkennung seines Herrn erarbeiten will, indem er die Dinge richtig macht, indem er richtig lebt und das Leben für die richtigen Dinge investiert. Und in der Endkonsequenz richtig auf die Spitze getrieben, ist es vielleicht sogar die Angst, von Gott aussortiert, ausgelöscht zu werden, wenn ich nicht in seinem Willen lebe. Und das ist ein riesiger Druck. Und es sind nicht wenige Leute, die irgendwie davon angetrieben sind, wenn es um dieses ganze Thema geht. Und wo man verzweifelt auf der Suche danach ist, seinen Platz zu finden. Das ist eine Identitätskrise letztendlich. Eine geistliche Identitätskrise. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Das ist der Punkt. Letztendlich geht es bei dem Thema Berufung, bei dem Thema Bestimmung für unser Leben oder so, geht es um die Frage, wer sind wir eigentlich aus Gottes Sicht? Und wenn es uns so geht, wie ich es jetzt aufgezählt habe, dann sollten wir uns vor allem auf die Suche nach Gott machen und nicht auf die Suche nach unserer Berufung. Denn letztendlich spricht diese Haltung dafür, dass ich Gott nie als Vater wirklich erkannt habe. Dass ich eine Vorstellung von Gott habe, die mich nicht zum Ziel bringt, sondern mich einfach nur ausbrennen lässt. Und das Ergebnis ist, dass ich mich im Endeffekt die ganze Zeit um mich drehe, um meine Berufung, um das Gelingen meines Lebens, um meine Zukunft, den Einsatz meiner Gaben und vieles, vieles mehr. Und letztendlich drehe ich mich nicht einfach um Gott, sondern irgendwie die ganze Zeit um mich selbst, wenn man gnadenlos ehrlich ist. Wenn ich in so einer Haltung drinstecke. Wenn ich mich mehr um mein Überleben und auch meine Errungenschaften im Plan Gottes, im Reich Gottes drehe, als um Gott selbst. Und wenn ich nicht eine Herzenshaltung habe, dass es mir um Gott geht, egal was aus mir wird. Egal, ob Gottes Pläne und sein Reich vielleicht auch ohne mich auskommen. Hauptsache Gott. Wenn ich nicht dahin irgendwie hinfinde und zurückkomme, dann läuft was schief in meinem Leben. Dann kann es sein, dass ich Gott nicht wirklich erkannt habe als denjenigen, der er ist. Nämlich als unser Vater. Meistens liegt es daran, aus meiner Sicht, dass wir dann ein schräges Gottesbild haben und da kommt man ganz schnell hin. Allein schon durch das, wie man aufwächst und wie man von seiner Persönlichkeit her gestrickt ist. Wenn man sowieso sehr anfällig ist, auch für Unsicherheit und Ängste, dann wirkt sich das natürlich auch aus auf die Beziehung zu Gott und wie ich Gott sehe und was ich glaube, was Gott von mir erwartet. Letztendlich geht es darum, den Vater zu erkennen. Und das wird, also wenn wir in dieser, ich sag mal, ich würde es als eine Fehlhaltung unseres Herzens bezeichnen, wenn wir da drin festhängen, das wird uns in der Endkonsequenz zu selbstbezogenen Egozentrikern machen. Weil es uns die ganze Zeit um unseren Lebensweg geht, dass der richtig funktioniert und dass da nichts schief geht. Und wir werden nie zur Ruhe kommen und werden immer auf der Suche nach Identität und Berufung bleiben, wenn wir den Vater nicht als Vater erkennen. Wir werden in uns unsicher sein und nach außen hart werden, als Selbstschutz, weil wir irgendwie mit dieser Unsicherheit, mit dieser Identitätskrise klarkommen müssen. Und das ist ein harter Weg, so durchs Leben zu gehen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Die andere Seite könnte sein, ein anderer Impuls, der uns treiben könnte, wenn wir nicht klarkommen mit dem Thema, wozu gibt es mich, was hat Gott mit mir vor, könnte sein, dass ich dann dem Druck dieser existenziellen Lebensfragen einfach nachgebe und Strategien finde, wie ich nicht weiter von diesen Fragen gequält werde. Dass die mich einfach in Ruhe lassen, solche Fragen. Ich konzentriere mich dann einfach auf das sichtbare, alltägliche Leben, gebe mich zufrieden mit dem, was ich habe. Gott ist natürlich da, ich kann ihn ansprechen mit meinen Sorgen und so. Er hält die Welt auch irgendwie in seiner Hand und macht am Ende auch alles irgendwie gut. Aber konkrete Handlungsaufforderungen oder Pläne von ihm für mein Leben erwarte ich nicht. Rechne ich nicht damit. Ist eher unwahrscheinlich, dass Gott sowas Konkretes für mich im Sinn hat. Er hat mir meinen Verstand gegeben und meine Fähigkeiten, um das Beste aus dem Leben zu machen. Falls es tatsächlich sowas wie einen konkreten Auftrag für mich geben sollte, dann wird sich Gott sicherlich irgendwie melden. Aber logisch erscheint mir das dann auch nicht, warum er ausgerechnet mich nehmen sollte. Für irgendwelche Pläne, er könnte ja jeden nehmen. Gott ist doch nicht auf mich angewiesen, er ist doch allmächtig. So etwas wie eine konkrete Berufung für jeden Einzelnen ist eher skeptisch zu sehen. Sowas konnte ich vielleicht in meinem eigenen Leben bisher nicht beobachten. Und bei anderen sehe ich auch nur, dass sie ständig auf der Suche nach ihrer Berufung sind und die irgendwie nicht finden, anscheinend, und sich da verrückt machen. Habe vielleicht auch selbst so viele enttäuschende Erfahrungen gemacht, dass ich dachte, Gott hätte den Arbeitsplatz für mich oder die Frau für mich oder die Idee für mein Leben. Und ich habe gedacht, ich soll vielleicht das machen, und am Ende ist es schief gegangen. Und das sind Erfahrungen, die auch tief sitzen. Die hauen ganz schön rein. Und solche Erfahrungen werden die meisten Menschen machen im Leben. Dass man denkt, also wenn man, die meisten Christen, sage ich mal, die damit rechnen, dass Gott einen führt, wir werden solche Erfahrungen machen, dass wir denken, das ist Gottes Wille für mich, für diese Situation, und am Ende merken wir, ich verstehe nicht, was schiefgelaufen ist, aber irgendwie ging der Plan nicht auf. Das ist normal, dass wir auch als gestandene Christen nicht den perfekten Lebensweg haben und nicht immer alles richtig machen. Vielleicht in dieser Haltung, die ich jetzt so gerade beschreibe, vielleicht schreckt mich da auch ab, dass ich zu viele verkrampfte Christen beobachte, die nicht klarkommen mit ihrem Leben und ihre Berufung, wie gesagt, nie finden scheinbar. Und bei diesem Denk- und Verhaltensmuster wird diese Unsicherheit, mit diesen existenziellen Fragen umzugehen, die wird einfach kompensiert, indem ich selbst versuche, mir Sicherheit zu geben, indem ich selbst mir die Antworten gebe. Das geschieht dann oft durch eine Abgeklärtheit, durch eine fromme Genügsamkeit, durch eine Betonung der Souveränität Gottes, was ja nicht falsch ist, aber man kann auch da in die Irre rennen, indem man eine Eigenschaft Gottes überbetont und alle anderen Eigenschaften und Pläne Gottes außer Acht lässt. Gott teilt seine Souveränität mit uns. Das ist sein Wille. Das ist auch sein Wille für unser Leben. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben, steht im Alten Testament. Also eine einseitige Betonung von Gottes Souveränität, dass er doch alles macht und er ist allmächtig, wozu braucht er mich? Und er macht sowieso, was er will, und was ich jetzt bete und hoffe und denke, spielt doch eh keine Rolle. Gott macht am Ende sowieso, was er will. Das ist nicht biblischer Glaube. Gott ist souverän, er könnte sofort machen, was er will. Aber er macht es nicht, sondern er teilt seine Macht mit uns. Er teilt seine Verantwortung mit uns, hier auf dieser Erde mitzugestalten und auch über unserem Leben mitzugestalten. Und er fordert unsere Entscheidungen ein. Und das ist natürlich was einem schwerfällt, wenn man gar nicht weiß, wohin. Und wenn man sowieso unsicher ist in seiner Persönlichkeit, in seiner Identität. Es kann auch kann so eine Haltung auch zustande kommen, indem ich mir viel einbilde auf meine Lebenserfahrung und was ich alles gelernt habe aus den vermeintlichen Niederlagen, die so da waren in meinem Leben. Und das ist eine Haltung von Stolz auch, dass ich denke, ich komme schon irgendwie klar. Und Gott hat mir, wie gesagt, meinen Verstand und meine Fähigkeiten gegeben, das muss reichen. Das Ergebnis ist, dass mein Herz in so einer Haltung eigentlich durch Stolz und Ignoranz einen Bogen macht um die wichtigen Lebensfragen und die wichtigen Glaubensfragen. Ich werde ein Stück weit selbstbezogen wieder. Und das ist jetzt das Interessante. Beide Richtungen, sage ich mal, beide, ich würde es als Fehlwege, als falsche Wege unseres Herzens sehen, beide Wege führen eigentlich dazu, dass ich selbstbezogen werde. Dass ich nämlich mich um mich drehe. Aus ganz unterschiedlichen Haltungen, und vielleicht ist die erste Gruppe in allem noch ein bisschen verkrampfter und zwanghafter unterwegs als die andere. Die andere ist vielleicht wenigstens entspannt bei ihrem falschen Weg. Aber die Endkonsequenz ist ja immer, dass ich versuche, mit meinen menschlichen Fähigkeiten, mit dem, was ich ergreifen kann, vorwärts zu kommen, und ich drehe mich verzweifelt um mich selbst und um mein eigenes Leben, anstatt um Gott und seine Pläne, die größer sind als mein Leben. Und das ist die Herausforderung. In letzter Konsequenz werde ich ein Mensch sein, der Gott nicht wahrnimmt mit dem, was er in mein Leben hineinredet. Dass ich nicht wahrnehme, was Gott denkt und fühlt, wenn er mich sieht. Ich würde es so zusammenfassen: die erste Gruppe, die ich aufgezählt habe, die hat Gott nicht wirklich als Vater erkannt. Und die zweite Gruppe, die hat sich selbst nicht wirklich als Kind erkannt. Und das sind zwei Seiten einer Medaille, die wichtig sind, dort irgendwie im Leben hineinzufinden im Laufe der Jahre. Gott zu erkennen als Vater, wie er ist, wie er denkt, wie er handelt, wie er führt. Und gleichzeitig in unserem Selbstbild zu verstehen, dass wir seine Kinder sind und dass wir eine Rolle spielen in seinem Haus, wo er uns aufgenommen hat. Dass wir eine Rolle spielen in seiner Familie, zu der wir gehören dürfen. Und was bedeutet es letztendlich, Gott, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind? Ich glaube, in diesen beiden Fragen liegt der Schlüssel zu fast allen Fragen und Themen, die mit Berufung zu tun haben. Was bedeutet es, dass Gott der Vater ist und dass wir die Kinder sind? Ich glaube, ohne dass ich selber das Thema wirklich verstehe, ne, denke ich, wenn wir diese beiden Fragen nochmal mehr klären können für uns im Laufe der nächsten Jahre, wird viel in uns zur Ruhe kommen. Wir werden viel klarer hören von Gott, was er vorhat, wo er uns hinhaben will. Und es wird viel an Nähe zu ihm wachsen. Manches, was so an menschlichem Druck auf uns lastet, das wird sich entkrampfen. Und unser Weg wird klarer werden, wird schärfer werden. Wenn wir diese Fragen klären, wie ist Gott als Vater und wie sind wir als seine Kinder? Wir wollen jetzt versuchen, mal dem ganzen Thema Berufung so ein bisschen auf die Spur zu kommen, indem wir in die Bibel schauen, wen Gott wozu beruft. Und ich will da gerne chronologisch richtig am Anfang starten, am Anfang der Bibel und damit am Anfang der Weltgeschichte. Wir starten mit Adam und Eva auf den ersten Seiten der Bibel. Gott hat damals zu Adam und Eva geredet und hat ihnen einige Bestimmungen und Berufungen mit auf den Weg gegeben. Und wenn er das getan hat am Anfang, dann hat er das nicht nur für die beiden konkreten Personen Adam und Eva getan, sondern eigentlich für die ganze Menschheit. Die Dinge, die Gott am Anfang den beiden gesagt hat, das ist sein Plan für die gesamte Menschheit. Adam heißt Mensch. Ja, der hat sie auch noch so genannt. Adam heißt Mensch, Eva, das kommt von so einem Verb für Leben, Sein, Existieren, also so das Leben, kann man sagen. Adam, der Mensch, Eva, das Leben, also das ganze menschliche Leben, wird hier zusammengefasst in diesen beiden Leuten. Und Gott hat ihnen am Anfang einige Dinge gesagt, die sein grundlegender Wille sind für das Leben hier auf dieser Erde. Und wenn wir uns fragen, was ist Gottes Plan für mein Leben, welche Berufung hat er ausgesprochen über mir, wo will er mit mir hin, da muss ich erstmal fragen, was hat er denn schon längst gesagt, was für alle gilt. Also an der Stelle sollte man schon mal achtsam sein, dass man sich nicht dabei verliert, irgendeinen ganz konkreten Auftrag jetzt nur hören zu wollen von Gott, sondern dass wir überhaupt erstmal verstehen, was will denn Gott grundsätzlich für unser Leben? Was liegt ihm auf dem Herzen für die ganze Menschheit? Und da finden wir einiges hier am Anfang der Weltgeschichte. Mir sind 7 Berufungen aufgefallen, die Gott der Menschheit zuspricht. Und ich will mich darin jetzt nicht endlos verlieren, aber ich will es kurz nennen, was ich hier in den ersten Kapiteln der Bibel finde. Das erste ist, was Gott sagt: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das ist eine Berufung, die gefällt einem mehr oder weniger, je nachdem, ob man jetzt, wenn man es mal so ganz physisch sieht, ob man nur alleine ist oder nicht und was man sich von seinem Leben so vorstellt. Aber ich will mal nicht nur bei dem biologischen Vermehren stehen bleiben. Das, wenn man jetzt die ganze Weltbevölkerung sieht, haben wir gut hingekriegt mit 7,7 Milliarden Menschen. Im Moment hat sich deutlich vermehrt, seit diese beiden da waren. Aber letztendlich, was Gott hier diesen beiden zuspricht, ist, dass sie ein fruchtbares Leben leben sollen. Das, was bei rauskommt aus ihrem Leben. Dass nicht nach 1000 Jahren Weltgeschichte genauso viel da ist, wie vorher schon da war. Adam und Eva und die Tiere und alles andere. Sondern Gott hat die Welt und hat das Leben, hat unser Leben so angelegt, dass was bei rauskommt und dass am Ende unseres Lebens mehr da ist als vorher. Und das würde ich auch übertragen auf geistliche Zusammenhänge, auf alles, was aus unserem Leben an Frucht erwachsen kann. Fruchtbar sein bedeutet das, was wächst aus unserem Leben. Und dass das neues Leben im Grunde entsteht, in jeder Hinsicht. Wenn es nur im Biologischen uns nicht gegeben ist, dann heißt es noch lange nicht, dass wir nicht fruchtbar sein können. Sondern dann können wir auf andere Weise Frucht bringen, das, was rauskommt aus unserem Leben. Das Zweite, was er ausspricht über der Menschheit ist, macht die Erde euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also übernehmt Verantwortung für das, was da ist. Wenn wir fragen, was ist Gottes Wille für unser Leben? Verantwortung übernehmen. Nicht verantwortungslos leben. Verantwortung zu übernehmen für das, was wir vor Augen haben, für das, was uns gegeben ist. Das ist wichtig. Dass wir es nicht einfach nur laufen lassen, dass wir nicht einfach nur unser Leben die Jahre so dahin verstreichen lassen, sondern dass wir das, was uns anvertraut wurde von Gott, dass wir darüber in einer guten Weise Acht geben darauf, dass wir verantwortlich leben. Das Dritte, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Das ist mal eine schöne Berufung, die er über unserem Leben ausspricht. Das nutzen, was da ist und sich daran freuen. Satt werden. Gesättigt werden. Das ist auch ein Wille Gottes für unser Leben. Das in Anspruch zu nehmen und zu genießen, was er gibt. Und das würde ich auch übertragen auf alle Bereiche. Auch die geistlichen Güter, die er gibt. Seine Gaben, seine Fähigkeiten, alles, was in ihm vorhanden ist, seine Eigenschaften, seine Wesenszüge, das, womit er uns beschenkt im Materiellen, aber auch im Ideellen, im Inneren, im Äußeren, in allen Bereichen, dafür dankbar zu sein, das anzunehmen, das zu genießen und darin zu leben. Sein Wille für unser Leben. Viertens, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und später lesen wir in der Bibel, das heißt, macht's genauso. Ruht euch aus. Ruhe zu finden, ist ein Teil von unserer Berufung. Nicht nur Leistung zu bringen. Das heißt, sechs Tage sollt ihr arbeiten, am siebten sollt ihr ruhen. Das, was bei rauskommt aus unserem Leben, wie gesagt, das steckt schon in anderen Berufungen hier mit drin. Aber wir müssen auch lernen, zur Ruhe zu kommen. Das ist Gottes Wille für unser Leben, dass wir nicht ein gehetztes, getriebenes Leben leben. Dass wir seinen Segen in Empfang nehmen können. Er segnete den Tag der Ruhe. Er segnete das und dass wir lernen, in seinen Segen hineinzukommen, dass wir lernen, in seine Ruhe hineinzufinden. Fünftens, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also das konkrete Stück Schöpfung, was Gott mir gibt, mein Umfeld, meine Familie, meine Arbeit, mein Lebensumfeld, mein Lebenssetting, sage ich mal, das als Garten zu betrachten, den wir bebauen und bewahren dürfen. Und das dann auch zu tun. Und nicht zuzulassen, dass das alles untergeht. Dass das alles vor die Hunde geht. Das ist ein Verantwortungsbereich. Sechstens, und Gott der Herr machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nannte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Ja, das ist spannend. Was bedeutet das für uns? Die Tiere haben mittlerweile Namen. Manche Tiere, die einem begegnen, da weiß man den Namen vielleicht auch nicht. Im Keller oder so, bei euch zu Hause. Aber eigentlich, was hier der Auftrag ist, entdeckt die Schöpfung, entdeckt, was er geschaffen hat. Geht mit offenen Augen durch die Welt und dann, wenn man sich jetzt in Adam und Eva reinversetzt, die sehen dort Tiere, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und sie sind beauftragt, ihnen Namen zu geben. Das bedeutet eigentlich, ihnen Identität zuzusprechen. Sie anzuschauen und zu sagen, was sie in ihnen sehen. Und dann Namen zu geben. Mich würde interessieren, wie die Namen von Adam und Eva waren, die sie den Tieren damals gegeben haben. Das waren sicherlich nicht die deutschen oder erzgebirgischen Varianten. Und seitdem sind viele Jahre ins Land gegangen. Aber welche Namen verteilt man an Lebewesen, die man zum ersten Mal in seinem Leben sieht und man versucht, sie zu beschreiben? Und lasst uns mit so einer Haltung mal Menschen begegnen. Nicht, indem wir ihnen Namen geben, aber indem wir all dem, was uns begegnet im Leben und die Menschen, die Gott uns vor die Nase stellt, dass wir sie anschauen, dass wir erforschen, was Gott in sie hineingelegt hat, dass wir ihnen die Identität zusprechen. Dass wir ihnen zusprechen, was wir in ihnen sehen. Damit beteiligen wir uns an Gottes Schöpfungshandeln. Indem wir unserem Umfeld, unserem Lebensumfeld bewusst machen, was Gott in sie hineingelegt hat und was sichtbar wird, wenn man mit einem geistlichen Blick auf sie schaut. So würde ich das mal übertragen wollen. Und das Letzte hier in dieser Liste. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen, Luther, und sie werden sein ein Fleisch. Vater und Mutter verlassen und eine Frau finden oder einen Mann finden. Ich würde es mal so zusammenfassen unter dem Stichwort erwachsen werden, mündig werden, reif werden. Nicht ewig nur Kind der Eltern bleiben, sondern irgendwann ausziehen und selber erwachsen sein. Und das auch übertragen auf alle Bereiche, auch auf unser geistliches Leben, wirklich mündig zu werden. Nicht immer nur Kind bleiben, in tiefer Abhängigkeit von irgendwelchen geistlichen Helden, die ich verehre und aus dessen Schatten ich niemals raus will, sondern dass ich schaue, was hat Gott darüber hinaus, dass er uns Eltern gegeben hat, die existenziell wichtig für unser Leben und für unsere Reife sind und die auch anzuerkennen bis zum Ende. Das heißt nicht in einer rebellischen Weise sich loszulösen, sondern in Mündigkeit hineinzufinden. Das bedeutet, das anzuerkennen, was Gott vielleicht auch durch geistliche Eltern in unser Leben gegeben hat, aber dass wir dann weiter fragen, und wo will Gott dann jetzt mit mir auch hin? Wie sieht es aus, wenn ich selbst auch für andere Verantwortung übernehme? Wenn ich selbst zu einem geistlichen Vater, zu einer geistlichen Mutter werde oder eben auch im Natürlichen. Also es ist auch ganz praktisch eine Aufforderung, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen, auch in den praktischen Fragen des Lebens. Das ist eine Berufung für unser Leben. Und es ist gut, darin zu leben. Wenn wir also fragen, was ist unsere Berufung, na dann zuallererst das hier. Das ist vielleicht sehr unkonkret noch, da muss man dann natürlich fragen, wie sieht es denn praktisch aus in meiner Situation. Aber wichtig ist erstmal, dass ich das wahrnehme, was Gott schon längst offenbart hat über mein Leben, über euer Leben. Und dass wir dann schauen, wie können wir damit in Übereinstimmung kommen. Denn Gott wird uns kaum konkrete Aufträge erteilen für unser Leben, die im groben Widerspruch stehen zu dem, was er hier schon längst gesagt hat. Sondern es wird irgendwie zusammenpassen. Die Dinge, die Gott uns konkret für unser Leben wichtig macht und wie er uns einsetzt, die werden in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, dass sich da was erfüllt von dem, was er als Grundberufung, als Grundblickrichtung für unser Leben schon längst ins Visier genommen hat. Also da können wir zum Beispiel, wenn wir unser Leben da mal an diese Messlatte anlegen und wie wir ticken und wie wir denken und so, da können wir uns fragen, übernehme ich denn Verantwortung? Oder lebe ich ein egoistisches, egozentrisches Leben? Egoismus widerspricht sehr vielen von diesen Punkten hier, sehr massiv. Ein selbstbezogenes Leben, da bin ich auf jeden Fall draußen, ja, aus dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Da wird nicht viel mehr bei rauskommen. Und dann ist es auch schwierig, dass Gott mir noch mehr konkrete Aufträge erteilt, was er jetzt hier und da noch mit mir anfangen will, wenn ich hier schon mal das Fundament total verlassen habe. Oder wenn ich in absoluter Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit lebe, es wird sich irgendwann totlaufen. Und ich werde keine Kraft haben für das, was Gott darüber hinaus noch tun möchte durch mich. Wenn ich nicht in Reife hineinfinde, ist das ein Hindernis für Gottes Pläne für mein Leben. Und so kann man das auf alle Bereiche übertragen. Hier stecken also Grundhaltungen dahinter, die wichtig sind. Und alle anderen Aufträge von Gott, die werden irgendwie damit übereinstimmen. Viele weitere solcher grundlegenden Berufungen für unser Leben, die finden wir im weiteren Verlauf der Bibel, wo immer wieder Dinge aufgezählt werden, die grundlegend gelten für unser Leben. Jesus nennt einiges davon. Ich will bloß mal ein Beispiel nennen. Das passt sehr gut zusammen mit dem, was er am Anfang schon gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch. Jesus verstärkt es nochmal. Er sagt in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Also er selbst, Jesus selbst, hat uns dazu bestimmt, dazu erwählt, dazu berufen, kann man sagen, dass wir losgehen und Frucht bringen mit unserem Leben. Und der Zweck ist, und das ist jetzt hier sehr interessant, ich verstehe es selber nicht bis zum Letzten, diesen Zusammenhang, aber er sagt damit, also wenn wir Frucht bringen, dann dient es dazu, dass wenn wir den Vater um irgendwas bitten werden, in Jesu Namen, dann wird es uns geben. Das führt er hier an als Zweck des Ganzen, als Ziel des Ganzen, dass wir Frucht bringen. Also es scheint hier irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Maß an Frucht, was wir bringen, und der Treffsicherheit unserer Gebete, die mitten in das Herz Gottes treffen. Und das scheint irgendwie ein interessanter Zusammenhang zu sein für mich hier. Es kommt hier letztendlich zu einer Interaktion zwischen dem Vater und uns. Das, was Jesus hier beschreibt. Er kommt zu uns. Also Gott selbst, der kommt in uns hinein und der bestimmt uns dazu, dass seine Frucht durch uns wachsen kann. Ja? Also vom Himmel durch uns auf die Erde. Wir kommen dann wiederum zu ihm mit unseren Gebeten, die wir gen Himmel schicken. Und er wiederum erhört unsere Gebete. Und was bedeutet das, wenn Gott unsere Gebete erhört? Dann bringen wir noch mehr Frucht. Also das ist ein Kreislauf, der sich immer mehr, eine Spirale, die sich immer mehr nach oben dreht hier, wo man merkt, diese Interaktion zwischen Frucht bringen und dass unsere Gebete sein Herz erreichen und dass er sagt, das ist gut, was du betest, ich werde es erhören. Und dann gibt er die Erhörung unserer Gebete und das bringt wieder noch mehr Frucht. Und was wir hier eigentlich merken oder wozu Jesus uns hier bestimmt hat, ist, in die Nähe des Vaters zu kommen und eine echte Zusammenarbeit und Interaktion mit ihm zu haben. Das ist eine Bestimmung für unser Leben, dass das eigentlich immer weitergeht. Wenn das nichts ist, ja, also das ist doch schon mal eine ordentliche Berufung auf unserem Leben. Das Wort, das hier mit bestimmt sein übersetzt wird, dass wir dazu bestimmt sind, das zu leben, das kann man so verstehen, also dass Jesus uns dafür gemacht hat, Frucht zu bringen. Also wir sind dazu bestimmt, das heißt, er hat uns dafür angelegt, so beschaffen gemacht, er hat uns damit ausgerüstet, dass wir das können. Wir sind dafür eingesetzt, dafür in Position gebracht. So ist dieses Wort zu verstehen. Er hat uns bestimmt dafür. Er hat uns sozusagen an den Platz gesetzt, wo das möglich ist. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es ist also nicht nur so ein punktueller Ruf, dass Jesus sagt, ich habe gerade meine Idee, könntest du mir mal kurz da helfen und da mal kurz dich mit einsetzen oder so. Sondern das ist ein Hinweis darauf, wofür wir grundsätzlich bestimmt sind mit unserem gesamten Leben. Nicht nur für den Moment, sondern immer sind wir dafür bestimmt, dafür an den Platz gesetzt, dass wir Frucht bringen. Ein anderes Beispiel, nur kurz, was Paulus erwähnt, wozu wir grundsätzlich bestimmt sind, und dann verlassen wir so ein bisschen das Grundsätzliche. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 13 bis 14, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, also zum Heil, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also wozu sind wir berufen? Wir sind berufen dazu, gerettet zu werden. Das ist eine grundlegende Berufung auf dem Leben von jedem von uns, gerettet zu werden und die Herrlichkeit Jesu zu erlangen. Was das nur wiederum alles bedeutet, das ist mir auch zu hoch, aber es klingt gut. Die Herrlichkeit Jesu zu erlangen, das ist eine Berufung, die auf unserem Leben liegt. Und das noch mehr zu entdecken, was es bedeutet, das ist unser Weg. Wie werden wir gerettet? Hier steht in Heiligung des Geistes. Also das ist was Jesus tut. Es beginnt hier nicht mit der Heiligung unseres Verhaltens und unserer Seele, unseres Körpers und so weiter, sondern die Heiligung unseres Geistes. Alles andere ist eine Folge davon, dass Jesus unser tiefstes Inneres, unseren Geist, das, was mit ihm in Verbindung steht, dass das geheiligt wird. Dass die Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren und an ihn zu glauben und mit ihm zu rechnen und von ihm was zu empfangen, dass das geheiligt wird. Und im Glauben an die Wahrheit werden wir gerettet, indem wir der Wahrheit vertrauen können. Und das natürlich zuallererst dem, der die Wahrheit ist in Person, dass wir ihm vertrauen können. Und was folgt dann aus unserer Rettung? Dass die Herrlichkeit Jesu in unserem Leben erstrahlt. Das ist sein Weg mit uns. Eine herrliche Berufung. Das sind jeweils grundlegende Berufungen, die auf unserem Leben liegen. Wir sind erwählt und berufen, heißt es hier. Also erwählt heißt, das bedeutet einfach so, stellt euch Gott vor, wie er einem Obstbaum steht und er wählt sich eine Frucht aus und sagt, ich nehme die, die gefällt mir, die gefällt mir. So hat er uns erwählt. Er pflückt uns als das, was ihm gefällt. Und berufen heißt, dass ich jemanden rufe, dass ich jemanden beim Namen nenne, dass ich jemanden konkret anspreche und sage, du bist gemeint. Also dieses Erwähltsein, dass Gott grundsätzlich sagt, den will ich haben, und das Berufen, dass er uns nochmal konkret zuspricht, ich meine wirklich dich. Du bist erwählt, deswegen rufe ich dich jetzt. Gott hat uns von Anfang an schon erwählt, gerettet zu werden und die Herrlichkeit Jesu zu erlangen. Und dann spricht das uns auch noch konkret zu in unserem Leben durch vielfältige Weise. Weitere allgemeine Berufungen, die wir in der Bibel finden, da ist noch eine Vielzahl steckt da drin. Ich will einfach nur noch kurz ein paar Beispiele nennen, was im Neuen Testament auftaucht, wo wir grundsätzlich dazu bestimmt sind mit unserem Leben. Das ist zum einen Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Wir sind berufen zum Frieden. Zum Frieden hat uns Gott berufen. 1. Korinther 7, Vers 15 oder Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in eurem Leib. In einem Leib. Wir sind zur Freiheit berufen. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sind dazu berufen, Hoffnung zu haben. Das sind alles Dinge, wo wir mal kurz abgleichen können. Ist es das, was auf unserem Leben, aus unserem Leben aufleuchtet, wenn man auf uns schaut? Wenn ja, dann haben wir unsere Berufung ergriffen. Wenn nein, dann lasst es uns weiter suchen. Hoffnung haben, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufung. Epheser 4, Vers 4. Wir sind dazu berufen, wir sind zu Gottes Reich berufen, hineinzukommen und zu seiner Herrlichkeit. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wir sind zur Heiligung berufen, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Also, dass wir ihm ähnlicher werden, dass von ihm was deutlich wird in unserem Inneren. Wir sind fürs ewige Leben berufen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Ergreift das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Wir sind dazu berufen, ins Licht zu kommen, von der Finsternis ins Licht mit unserem ganzen Leben. Der auch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. 1. Petrus 2, Vers 9. Und noch zwei Sachen. Jetzt wird es heiß. Wir sind zum Leiden berufen. Leiden um Jesu Willen. 1. Petrus 2, Vers 20. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Hier schreibt Petrus vorher, es ist doch Quatsch, wenn wir leiden wegen unserer eigenen Dummheit, weil wir uns unverschämt anstellen und weil wir kriminell sind und was weiß ich was. Das ist kein Leiden, worauf man stolz sein kann. Aber wenn wir um Jesu Willen leiden, dazu sind wir berufen. Denn er selbst hat gelitten für uns und wir sind mit hineingenommen in seine Leiden. Das ist nochmal ein schweres Thema, aber es ist unsere Berufung. Und wir sind dazu berufen, Segen zu empfangen. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Dass wir vom Himmel her, von Gott her Segen erben, als seine Kinder. Die Kinder erben den Segen, alles, was der Vater zu geben hat. Ich glaube, wenn wir uns auf diese ganzen allgemeingültigen Berufungen Gottes für unser Leben konzentrieren, da haben wir erstmal genug zu tun. Das ist eine ganze Menge. Wenn das deutlich wird in unserem Leben, dann ist echt ein Riesenschritt getan und dann kommt auch vieles in uns zur Ruhe bei der Frage, was hat Gott mit mir vor? Wie geht es die nächsten 10 Jahre weiter oder so? Ganz praktisch stellt sich natürlich aber trotzdem die Frage, wie sieht das denn konkret aus? Also wie werden diese Dinge denn konkret in unserem Leben? Und wie komme ich einen Schritt weiter? Was sind die Orte, die mir helfen? Wie soll ich mich ausrichten? Was soll ich denn ganz praktisch tun? Und hier kommen wir dann zu den praktischen Fragen nach unserer individuellen, persönlichen Berufung, die uns natürlich alle interessiert. Was bedeutet es konkret für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen und Jahre? Aber dabei muss uns erstmal wirklich am Anfang klar sein, deswegen habe ich das jetzt auch heute zum Start dieser kleinen Themenreihe auch so ausgeführt. Uns muss erstmal wirklich bewusst sein, dass die ganzen konkreten Schritte und Aufgaben, die Gott uns gibt und anvertraut, die kommen immer erst dann wirklich zum Tragen in unserem Leben, wo wir anfangen, in unsere allgemeine Bestimmung einzutreten. Auf diesem Fundament stehen dann alle konkreten Aufträge, die Gott uns erteilt in unserem Leben. Wenn wir nicht mindestens so sehr das alles suchen und was Adam und Eva uns so damals gesagt hat, dann sollten wir lieber aufhören, die Frage zu stellen, was soll ich heute tun? Weil wir werden eh nicht fähig sein, das zu leben. Der Punkt ist, die Dinge, die Gott uns konkret für unser Leben aufträgt, was er uns ganz konkret vor Augen stellt und wo er sagt, das ist deine Aufgabe und hier möchte ich, dass du mein Reich baust und hier habe ich Potenzial in dich reingelegt. Wir können das nicht leben, ohne dass das hier in uns wächst und dass wir mehr und mehr auf diesem Fundament stehen und diese eigentlichen Bestimmungen ergreifen. Nämlich, dass wir erstmal errettet werden, ist doch logisch. Dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir aus seiner Ruhe heraus leben, dass wir erwachsen werden, mündig werden und so weiter und so fort. Und je mehr wir in diesen allgemeinen Berufungen wachsen und reifen, desto konkreter und kraftvoller wird alles werden, was Gott uns dann noch dazu sagt. Es lohnt sich also aus meiner Sicht gar nicht, die Frage zu stellen, Gott, was soll ich heute tun, wenn ich nicht noch viel mehr Zeit darin investiere, mich zu fragen, wie kann ich in diesen Dingen wachsen. Das ist das Wichtigere, denn die ganzen praktischen Dinge, die folgen nur daraus. Wenn ich nicht in den allgemeinen Berufungen Gottes lebe, werde ich bei dem Rest eh scheitern. Und es wird mich überfordern. Das ist auch ein Punkt, ne? Also die Propheten des Alten Testaments, die waren manchmal froh, wenn Gott nicht geredet hat. Weil die Dinge, die Gott ihnen aufgetragen hat, die sind nicht, waren nicht ohne. Und es hat ihnen manchmal das Leben gekostet. Deswegen überlegt euch gut, was ihr alles von Gott wissen wollt, was er geplant hat. Und es ist auch gut, dass er uns manche Dinge vielleicht damals nicht gesagt hat, vielleicht vor 20, 30 Jahren, als wir vielleicht wissen wollten, was in den nächsten 50 Jahren seine Agenda mit uns ist, weil wir erst durchs Leben hindurch, durch Siege und Niederlagen und durch Höhen und Tiefen reif werden, die Dinge in Empfang zu nehmen und zu tragen, die er als nächstes für uns vorhat. Und es kann sein, dass Dinge, die heute für uns eine Freude sind und wo wir dankbar sind für das, was Gott durch uns tut, es kann sein, das hätte uns vor 10, 20 Jahren einen Rest gegeben und völlig überfordert. Und es kann sein, die Dinge, die er in 10, 20 Jahren mit uns tun möchte, wenn er die uns jetzt sagen würde, kann sein, dass wir sagen, um Himmels Willen, such dir einen anderen. Ja, so wie Mose oder so, der gesagt hat, ich bin der Falsche, hast du mich verwechselt oder so. Ne? Oder andere in der Bibel, die erstmal doch deutlich an ihre Grenzen kamen mit dem, was Gott gesagt hat. Aber wenn wir einfach Schritt für Schritt gehen, dann werden wir irgendwann fähig sein, die Dinge zu leben, die er für unser Leben vorgesehen hat. Deswegen ist es wichtig, die Fundamente immer zu suchen und daran zu wachsen. Manche versuchen gerne, jetzt in den Begriffen zu unterscheiden und zu sagen, irgendwie dieses Allgemeine, das sind so irgendwie die Berufung für unser Leben und das Konkrete, das sind dann irgendwelche Aufträge oder Bestimmung oder Salbung oder Erwählung oder Sendung oder Erbe oder was weiß ich. Man findet da ganz viele Begriffe dafür, sowohl in den Ursprachen, aber auch im Deutschen. Aber das ist nicht so zielführend, bei diesen Begriffen zu unterscheiden, weil die werden in der Bibel auch synonym verwendet. Also zum einen wird gesagt, wir sind dazu berufen, Geliebte Gottes zu sein und sind als Heilige berufen und so, dass das für alle gilt. Und andererseits werden Paulus und Barnabas berufen, jetzt ihre Missionsreise anzutreten. Oder die zwei Handwerker im Alten Testament, die die Stiftshütte gebaut haben, die wurden berufen, diesen konkreten Dienst zu tun. Also die Begriffe, das lohnt sich nicht, das zu sehr unterscheiden zu wollen. Sondern Fakt ist, Gott spricht was aus, was er mit unserem Leben vorhat und einige Dinge, die gelten sowieso für immer, für alle. Und einige Dinge sind sehr konkret und speziell, aber es ist immer, dass Gott uns was zuruft. Und dass er sagt, das sehe ich in deinem Leben und das ist das, wo ich mit dir hin will. Und wir können dann entscheiden, ob wir mitmachen oder nicht. Es kommt also von Gottes Seite her dann aber schon auch zu sehr konkreten Aufträgen. Das sehen wir auch durch die ganze Bibel hindurch. Da werde ich aber dann nächste und übernächste Woche nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber wir werden trotzdem jetzt einen Blick drauf werfen. Gott redet sehr konkret auch zu uns und sagt, folge mir nach, jetzt geht's los, hier und dahin. Ich will einfach nur ein paar Beispiele aufzählen, zu welchen spezifischen, konkreten Berufungen Menschen in der Bibel erwählt wurden. Also es kann sein, und jetzt könnt ihr auch schauen, die Dinge, die Gott einmal getan hat, die kann er auch wieder tun, vielleicht mit Leuten von euch. Zum Beispiel war Jakob dazu berufen, eine Vorrangstellung vor seinem Bruder Esau zu haben. Ob einem das gefällt oder nicht. Es gibt Berufungen Gottes, Leiter zu sein, anderen Menschen vorzustehen. Und da auch an der Stelle nicht, dass Esau, also es ist ja genauso, wenn man jetzt hier Isaak und Ismael oder so anguckt, die haben alle einen Segen abbekommen, ne? Aber es sind verschiedene Berufungen. Es sind verschiedene Aufträge und Positionen und Stellungen in Gottes Plan. Und das muss man erstmal grundsätzlich, da muss man damit klarkommen, weil das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Dann, zum Beispiel Rebekka wurde berufen, die Frau von Isaak zu sein. Es kann tatsächlich so sein, dass jemand berufen ist, die Frau oder der Mann von jemand Konkretes zu sein. Israel wurde als ganzes Volk berufen, eine besondere vorrangige Stellung einzunehmen. Die Handwerker wurden berufen, habe ich gerade schon gesagt, Bezalel und Oholiab, zwei gute Handwerker, exzellente Handwerker, Künstler, die die Stiftshütte gebaut haben und die haben das als Geistesgabe empfangen, Handwerker zu sein. Das ist nochmal ein spannendes Thema für alle Handwerker hier. Das ist eine Berufung, das zu tun und für Gott einzusetzen. Die Priester wurden berufen, Priester zu sein. Stammesfürsten wurden berufen in der Bibel. Es wurde sogar das Land berufen, dem Volk Israel zu gehören. Ich habe hier überall Bibeltexte dazu. Wer es wissen will, kann mich fragen. Berge und Täler wurden dazu berufen, an einem bestimmten Ort zu stehen. Dass der Berg da ist und das Tal da ist, das hat einen Sinn. Da hat Gott eine Ordnung geschaffen. Er hat sie berufen dazu. Könige wurden dazu bestimmt, Könige zu sein. Bei den ersten Königen sieht man das sehr gut. Saul, David, Salomo, die wurden alle berufen und dazu bestimmt, dass sie konkret das sein sollen und nicht irgendjemand anderes. Es wurden Zeiten und Zeiträume dafür, für bestimmte Zwecke bestimmt und berufen. Zum Beispiel 70 Wochen für Israel, könnt ihr nachlesen, Daniel 9 und so, wo richtige Zeiträume angesagt werden, auch prophetische Zeiträume, die für bestimmte Zwecke da sind. Propheten wurden berufen, wirklich auch manchmal bis zu den kleinsten Details ihres Tagesablaufes. Wenn ihr mal lest, wie Saul als König berufen wurde, dann trifft er auf so eine Schar Propheten und ihm wurde vorher von Samuel gesagt, wie seine Tage da verlaufen werden. Er wird erst dahin gehen, dann wird er die treffen, dann wird das passieren, dann wird der das sagen und dann geht so weiter. Also wirklich Schritt für Schritt Berufungen ausgesprochen. Apostel wurden berufen. 72 Jünger wurden berufen. Paulus wurde zu seinen Missionsreisen berufen und da teilweise auch, wenn wir nächste Woche nochmal drauf schauen, wirklich die konkreten Routen, wo er hingehen soll, wo er nicht hingehen soll. Zeitabläufe, wie lange er irgendwo war, bis hin zu seinem Ende, wo er wusste, wie das Ganze mal ausgehen wird mit ihm, was ihm von Gott schon gesagt wurde. Und dann natürlich auch in der Gemeinde Dienste, Gaben, Fähigkeiten, das, was der Heilige Geist austeilt, damit werden Berufungen ausgesprochen in das Leben von uns. Und dann noch Nationalitäten sogar, also das ist nochmal interessant und auch gesellschaftlicher Stand. Das wäre auch nochmal ein Thema, worüber man noch länger nachdenken könnte. 1. Korinther 7, Vers 20 oder 17 bis 24, da heißt es zum Beispiel, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Und dann sagt Paulus, ob ihr nun zum Beispiel unbeschnitten oder beschnitten seid, wie Gott euch eben berufen hat, also ob ihr Juden seid oder ob ihr aus den Nationen kommt, seid in dieser Berufung treu. Also versucht nicht, das andere jeweils zu bekommen. sondern wie der Herr es jedem zugeteilt hat, wie Gott jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Und am Ende sagt er noch, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Das ist so spannend. Dann, dazwischen fügt er noch ein, auch gesellschaftlicher Stand, wer als Sklave berufen ist, das bringt uns dann schon an unsere Grenzen, als Sklave oder als Freier, dann sagt er aber noch, wer die Chance hat, freizukommen, soll das natürlich machen, das ist sowieso besser. Aber lebt einfach als Berufene treu in dem, wo ihr nun mal gelandet seid. Durch wen auch immer. Durchs Leben, durch die Eltern, durch die Gesellschaft, wie auch immer. Alles Fragen, wo es sich lohnt, nochmal dran zu bleiben und das auf unser Leben zu übertragen. Jede Berufung wird in der Bibel grundsätzlich von Gott selbst ausgesprochen. Manchmal auch durch einen Propheten, aber der beruft nicht, sondern der erzählt es nur weiter, wen Gott berufen hat. Der gibt die Information weiter. Aber in Hebräer 5, Vers 4 heißt es zum Beispiel, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen. Wir berufen uns nicht selbst zu irgendwas. Wir können es zwar machen, aber es wird keine Frucht bringen oder nur wenig. Sondern Gott ist derjenige, der beruft. Mir fällt in der Bibel auch kein Beispiel ein, wo Berufungen demokratisch funktionieren. Keine Mitgliedervollversammlungen mit Stimmauszählung, keine Bewerbungsverfahren, keine Quotenregelungen, keine Justiziare, die auf die Geschäftsordnung achten und vieles, vieles mehr, sondern Berufungen, die Gott ausspricht und wo die Menschen dann sagen können, ob sie es wollen oder nicht. Die Freiheit haben wir immer. Natürlich auch werden wir viel verpassen, wenn wir die Berufungen Gottes ablehnen. Aber die Freiheit gibt er uns. Gott wählt immer sehr konkrete Leute für bestimmte Aufgaben aus. Er könnte ja grundsätzlich jeden für alles nehmen, wenn er will. Will er aber anscheinend nicht. Finde ich in der Bibel nicht. Sondern er macht es nicht, sondern solange wir Gottes Wirken auf dieser Erde beobachten können, solange Menschen davon erzählen und aufschreiben, sehen wir, dass Gott sehr bedacht bestimmte Leute für bestimmte Aufgaben auswählt. Warum er nun ausgerechnet den und die für das und jenes nimmt, keine Ahnung. Das bringt uns manchmal an unsere Grenzen. Auch wenn wir in der Bibel schauen, wie er die Auswahl trifft, da würde jeder vernünftige, in Anführungsstrichen vernünftige Mensch sagen, das ist Quatsch. Ja? Also das ist eine Fehlbesetzung. Aber wenn man schaut, was am Ende bei rauskommt, merkt man, Gott verherrlicht sich durch jeden Esel hindurch, kann man am Ende sagen. Als Gott zum Beispiel die ersten Könige berufen hat in Israel, das ist eine erstaunliche Geschichte, wie Gott Menschen beruft, die an vielen Stellen einfach mal versagen. Er hat Saul auserwählt als ersten König, der am Ende verzehrt wird von Neid, von Jähzorn, von Eigenliebe, von Stolz. Und dann wird er wieder abgesetzt. Dann kommt David ran, der zunächst mal der Jüngste von seinen Brüdern war, überhaupt nicht qualifiziert. Samuel lässt dort die ganze Schar von den Söhnen Isais antanzen und vom Ältesten bis zum Zweitjüngsten arbeitet er sich vor und fragt Gott, ist es der, ist es der, ist es der? Und Gott sagt immer nein, 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 nein. Und am Ende fehlt noch einer, nämlich David. Mit dem hat keiner gerechnet, der ist selbst, den haben sie gleich auf der Weide gelassen bei den Schafen, weil der sowieso nicht in Frage kam. Und der ist es aber geworden. Und dann ist er König von Israel, aber er lag seinen sexuellen Sünden, hatte manchmal auch ein gewisses Aggressionspotenzial in sich und hat an vielen Stellen auch Mist gebaut. Und trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes, der von Gott erwählt ist für dieses Amt. Salomo wird dann König, ausgerechnet ein Sohn, der aus dieser Affäre mit Bathsheba daraus hervorgegangen ist. Also müsste man noch an Gottes Stelle sagen, dann wenigstens wenn schon David so viele Frauen hatte, dann wenigstens von der ersten Frau, das war die richtige, oder wenigstens irgendwie von einer, die nicht mit so einer Affäre negativ behaftet ist. Und man muss ja fast sagen, am Ende war es nicht nur eine Affäre, sondern es war sexuelle Nötigung oder vielleicht auch Vergewaltigung. Bathsheba hat sich das nicht ausgesucht. Und dann wird Salomo als das Kind der beiden wird König und hat selber dann noch mehr Frauen als David und holt sich dann auch noch die anderen Götter zeitweise mit ins Haus und so weiter. Gott hat 12 konkrete Jünger auserwählt. Er hat nicht 30 genommen, nicht 100, nicht 500, sondern 12. Irgendwie war es ihm wichtig. Er hat ganz konkrete Leute genommen, bei denen wir uns auch fragen würden, wie kommt er auf die? Ein Team von Jüngern, was in sich überhaupt nicht zusammenpasst. Er hat auch Judas genommen, obwohl er wusste, dass er ihn verraten wird. Er hat einen Terroristen genommen, Simon Zelot. Der hat normalerweise mit seinen Leuten Anschläge verübt auf Leute wie Matthäus, der Zöllner war und mit der Obrigkeit, mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat. Das heißt, im normalen Leben hätten die sich am liebsten umgebracht oder einer den anderen. Matthäus vielleicht als einer, der einige von den anderen Jüngern schon mal höchstpersönlich betrogen hatte am Zoll, keine Ahnung. Ja. Also hier ist ein Team von Leuten zusammen, dann Johannes und Jakobus, die Jesus selbst als Donnersöhne bezeichnet, von ihrem Charakter her völlig daneben, die wollen am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen auf die Feinde von Jesus. Jesus sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid, dass ihr sowas wollt? Also er holt sich Leute in sein Team, wo er selbst nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann und sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Also vom Heiligen Geist schon mal nicht. Und trotzdem sind es seine Jünger. Und Petrus muss sich anhören, weiche von mir, Satan, weil er einen schlauen Satz gesagt hat. Und so zieht sich das durch. Und Jesus wusste, was das für Leute sind. Und er nimmt sie trotzdem. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen, sagt man. Und das ist auch ermutigend, wenn wir auf unser Leben schauen. Er beruft uns nicht, weil wir es drauf haben. Er beruft uns nicht, weil er keine besseren findet, sondern er beruft uns aus Gnade, weil er alle aus Gnade beruft. Wenn er darauf warten würde, dass mal einer kommt, der es drauf hat und der geeignet ist für irgendwas in seinem Plan, dann wird er niemanden finden. Außer seinen Sohn Jesus. Aber er will es mit uns machen. Und er macht es mit uns als Versager und als Leute, die vieles überhaupt noch nicht verstanden haben. Und wir werden noch reichlich Fehler machen. Und wer das vermeiden will, der ist schon mal von vornherein ungeeignet für jeden Dienst in Gottes Plan. Gott nimmt es in Kauf, dass wir Fehler machen und dass wir ungeeignet sind für viele Dinge und er nimmt uns trotzdem. Er beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott wählt das Unvollkommene dieser Welt, um es in seine vollkommenen Pläne einzubauen. Und das ist ein Wunder. Ich will einfach mal... Das ist ein bisschen lustig jetzt, auch nicht alles ernst gemeint. Kleine Liste vorlesen, welche Leute Gott in der Bibel beruft und gebraucht. Also wie gesagt, nicht alles ernst gemeint, aber Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und ein Verräter. David hatte eine Affäre. Noah betrank sich. Jona lief von Gott weg. Paulus war ein Mörder. Barnabas war Single. Martha machte sich zu viele Sorgen. Naomi war eine Witwe. Hiob war privatinsolvent und hat alles verloren. Lea war nicht schön, Johannes der Täufer aß Insekten, Gideon hatte Angst, Simson hatte lange Haare, Elisa hatte eine Glatze, Matthäus war ein Dieb, Simon der Zelot war Terrorist, Rahab war eine Prostituierte, Jephthas Mutter war eine Prostituierte, Hoseas Frau war eine Prostituierte, die Jünger schliefen beim Gebet ein, Maria Magdalena war von Dämonen besessen, die Samariterin war fünfmal geschieden, Thomas war ein Zweifler, Sarah war unfruchtbar, Judah hat Inzest begangen, Jesaja hat nackt gepredigt, Josef saß im Gefängnis, Deborah war eine Frau, Elia war lebensmüde, Mose konnte nicht gut reden, Zachäus war klein, Jeremia und Timotheus waren jung, Abraham war alt und Lazarus war tot. Und wenn Gott diese Leute gebraucht hat, warum dann nicht auch uns? Mit all dem, was wir an Unvollkommenheit auch mitbringen. Und Gott nimmt auch seine Berufungen, die er über unserem Leben ausspricht, nicht einfach so zurück. Das ist auch wichtig zu verstehen. Selbst wenn wir Mist bauen und selbst wenn wir dafür sorgen, dass Gott mit uns gerade nicht viel anfangen kann, dann nimmt er nicht einfach die Berufung zurück. Sie gelten über unserem Leben, auch wenn wir gerade nicht in ihnen leben, in den Bestimmungen. Römer 11, Vers 29, da heißt es, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereuebar. Das heißt, er bereut sie nicht. Die Gnadengaben und Berufung Gottes, die er ausspricht, die bereut er nicht einfach. Das wird hier gesagt im Zusammenhang mit der Erwählung Israels und der Errettung der Nationen. Gottes Berufung, die gilt, auch wenn Israel und die Nation gerade noch nicht viel mitbekommen haben von ihren Berufungen in den Zeiträumen, es gilt trotzdem. Gott meint das so, was er sagt. Gottes Berufung wird nicht einfach zurückgenommen. Dieser Satz hier, der ist aber jetzt, das steht zwar im Zusammenhang mit Israel und den Nationen, das ist aber so generell formuliert, muss man sagen, das ist wie eine Gesetzmäßigkeit, die Paulus hier einfach dazwischen knallt. Er sagt, ja, Israel und die Nationen, Gott nimmt doch nicht einfach die Berufung zurück, denn Gott nimmt grundsätzlich seine Gnadengaben und seine Berufung nicht einfach zurück. Dieser Satz, der sagt was aus über Gott, über seine Treue. Dieser Satz, der sagt viel mehr aus über Gott als über uns. Hier wird seine Treue in den Mittelpunkt gestellt. Also auch der Begriff Gnadengaben, ja, der taucht in unterschiedlichen Zusammenhängen, auch im Römerbrief auf, wo es dann zum Beispiel auch um die Gaben geht, die wir alle empfangen haben. Also es geht hier vorrangig natürlich um Israel und die Nationen, aber hier wird ein Satz hingehauen, der wirklich eine generelle Aussage trifft über Gottes Verfahrensweise mit dem, was er austeilt. Das ist eine Aussage über seine Treue. Er überlegt es nicht ein, heute mal so und morgen so. Und unsere Irrwege bringen ihn nicht einfach von seinen übergeordneten Plänen mit uns und dieser Welt ab. Selbst wenn wir es vermasseln, bleibt er dran, bleibt er bei dem, was er von Anfang an beschlossen hat. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13 oder 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Er ist treu, der uns beruft, er wird es tun. Wenn wir es nicht tun, das ist dann unsere Sache. Aber er wird nicht aufhören, alles dafür zu tun, dass wir in das hineinkommen, was er mit uns geplant hat. Wir können uns natürlich durch unsere Fehlentscheidungen für Gottes Pläne unbrauchbar machen. Wie bei Saul zum Beispiel, der als König berufen war und bis zum Ende galt Gottes Berufung über seinem Leben, aber seine Fehlentscheidungen haben ihn unbrauchbar gemacht. Deswegen hat Gott einen neuen König genommen. Aber das ändert grundsätzlich nichts daran, dass Gottes Berufung über unserem Leben bleibt, nämlich die Berufung, König zu sein, im Falle vom Saul. Aber er hat sich selbst rauskatapultiert aus dem Ganzen. Und das können wir natürlich machen. Ein Text, den ich jetzt am Ende noch hinstellen möchte, ist ein sehr bekannter Psalm. Und in diesem Psalm, da wird was deutlich von dem, wie Gott uns Menschen schafft und sieht und mit uns durchs Leben geht. Das ist Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Und dort heißt es: Denn du erschufst meine Nieren. Du wobst mich im Bauch meiner Mutter. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben unter der Erde. Mein Embryo sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wenn wir glauben, also wir müssen uns eine Sache bewusst machen, wenn wir glauben, dass Gott der eigentliche Urheber eines jeden Menschen auf dieser Erde ist, dann müssen wir uns mal Folgendes bewusst machen. Gott hat jeden Menschen individuell geschaffen und einzigartig. Das kann jeder Arzt und auch jeder Sicherheitsdienst feststellen, der biometrische Daten erfasst. Wir haben zurzeit ca. 7,7 Milliarden Menschen auf dieser Erde und jeder einzelne von den 7,7 Milliarden Menschen hat eine andere DNA, einen eigenen Fingerabdruck, eigene Iris, also die Regenbogenhaut, eigene Retina, das ist der Augenhintergrund, einen eigenen Gangstil, eine eigene Gesichtsgeometrie, Handlinienstruktur, Handvenenstruktur, einen eigenen Körpergeruch, das haben wir schon mitgekriegt, Stimme und Klangfarbe, Nagelbettmuster, Ohrform, Zahnabdruck, Unterschrift und vieles, vieles mehr. Und zwar alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gab es nie zwei Menschen, wo all das übereingestimmt hat. Deswegen funktionieren auch biometrische Erkennungsmethoden, Sicherheitssysteme, weil man kann es nicht, es gibt nicht einfach einen zweiten, der genauso rumläuft. Nicht mal Zwillinge. Nicht mal bei denen ist das alles identisch. Alles ist individuell. Und wenn Gott sich so viel Mühe gibt, jeden Menschen unterschiedlich zu schaffen, mit Eigenheiten und mit einer eigenen Kombination an Parametern, an Eigenschaften, die man über denjenigen rausfinden kann, wie können wir dann glauben, dass Gott nicht ebenso einen einzigartigen Lebensweg mit jedem von denen vorhat? Es ist einfach für mich eine Frage der Logik. Wenn Gott jeden unterschiedlich schafft, dann wird er doch nicht mit allen das Gleiche tun, sondern dann ist jeder unterschiedlich geschaffen, weil er auch einen unterschiedlichen Lebensweg gehen wird. Und weil Gott auch unterschiedlich führen wird und auch auf eine eigene und spezielle Weise jeden Einzelnen gebrauchen wird. Mit jedem neuen Menschen, der auf dieser Erde geboren wird, erfindet Gott was Neues, was noch nie zuvor da war. Dass wir selbst sind was es auf dieser Erde noch nie gab. Es gab es in der gesamten Schöpfungsgeschichte noch nie jeden von uns. Alleine heute, also in den letzten 24 Stunden, sind ca. 400.000 neue Menschen dazugekommen auf dieser Welt, die auch wieder anders sind als alle Menschen, die je zuvor auf dieser Welt gelebt haben. Als meine eigenen Eltern geboren wurden, meine Mutter ist hier, da gab es 3 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Mittlerweile sind es 7,7, in ein paar Jahren werden es 8 Milliarden Menschen sein auf dieser Welt. Das ist das, wenn man meine Oma zum Beispiel, da waren es noch viel weniger Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben. Das ist das Leben eines einzelnen Menschen, was man überschauen kann, wie die Weltbevölkerung explodiert, kann man sagen. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Gott sich fast überschlägt an Schöpfungstätigkeit. Er schafft Menschen, die so noch nie da waren, einzigartig gemacht. Mit jedem neuen Menschen entsteht was völlig Neues auf dieser Welt. Es gab noch nie in der Weltgeschichte eine Zeit, in der so viele Menschen gleichzeitig gelebt haben wie jetzt. Und Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen, mit Lebensgeschichte, mit dem Potenzial, was drinsteckt, weil er selbst es hineingelegt hat. Weil er selbst derjenige ist, der es erfunden hat. Wenn alle verschieden sind, dann haben alle auch unterschiedliche Gaben und Eigenschaften, Fähigkeiten, Wesenszüge und auch ein unterschiedliches Potenzial, was aus ihnen werden kann. Und wenn jeder ein eigenes Potenzial hat, ein unterschiedliches System von Gaben und Eigenschaften und so, na, dann wird Gott auch mit jedem was Unterschiedliches anfangen. Manchmal ist so die Frage, hat Gott denn wirklich einen speziellen Plan mit jedem oder so? Und einfach aufgrund dieser, also mir erscheint es logisch, einfach aufgrund dieser Argumentation würde ich sagen, natürlich, sonst würde er uns nicht unterschiedlich schaffen. Natürlich wird Gott mit jedem von uns was anderes anfangen. Sicherlich, vieles wird sich ergänzen, manches wird auch sehr ähnlich sein, aber jeder hat einen eigenen Platz, weil Gott jeden einzigartig gemacht hat. Und das bei uns selbst und bei anderen zu entdecken, ist aus meiner Sicht eines der größten Abenteuer auf dieser Welt. Aus diesem Grund glaube ich, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, aus der Sicht des Himmels eine der eindrucksvollsten und atemberaubendsten Zeiten überhaupt ist. Wenn Gott und die Engel runterschauen, es gab noch nie so viele Menschen gleichzeitig auf der Erde, an denen Gott gleichzeitig dran ist, um sie in ihre Bestimmung hineinzuführen. Es gab auch noch nie in dieser Weltgeschichte so viele Menschen, so viele seiner Kinder, die gleichzeitig auf dieser Erde gelebt haben und empfänglich waren für das, was er zu sagen hat. Nie zuvor waren gleichzeitig so viele Menschen da, die sich bewusst einbauen lassen in seinen Plan und in sein Reich. Es ist eine atemberaubende Zeit, in der wir leben, und es ist, finde ich, eines der spannendsten Dinge für unser Leben, mehr und mehr in das hineinzukommen, was Gott grundsätzlich, aber auch im Konkreten mit unserem Leben vorhat, was er uns zuspricht. Und ihm näher zu kommen, mit ihm in so eine Interaktion hineinzukommen, mit ihm zusammenzuarbeiten, von ihm her was zu empfangen und ihm alles wieder zurückzugeben und zu schauen, wie er seine Pläne verwirklicht auf dieser Erde mit derzeit 7,7 Milliarden Menschen. Und die kommenden Zeiten, die werden nicht weniger spannend, es werden immer mehr Menschen. Immer mehr Potenzial auf dieser Welt, immer mehr Leute, die sich bewusst in seine Pläne einbauen lassen. Und wir können gespannt sein, was daraus noch alles erwachsen wird. Mehr gibt es dann nächste Woche. Amen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns so besonders gemacht hast. Und wir können uns auf nichts davon was einbilden. Wir haben es nicht gemacht, du hast es gemacht. Und Herr, wir wollen mit dem, was du uns anvertraut hast, gute Haushalter sein. Und wir wollen den Garten bebauen und bewahren, den du uns anvertraust. Und ich bitte dich, Herr, dass wir zuallererst dich erkennen, dass wir dich als Vater erkennen und dass wir verstehen, was es bedeutet, deine Kinder zu sein und an dir dran zu sein, in deinem Haus zu wohnen, Teil von deinen Aktivitäten zu werden. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, von uns selbst wegzuschauen und uns nicht krampfhaft zu verrennen bei der Frage, was irgendwie unsere Berufung und unser Sinn ist und unsere Identität, sondern dass wir zuallererst schauen, was deine Identität ist und was deine Pläne sind, was deine Ziele sind, ob es nur uns betrifft oder nicht, was aus uns wird, ob es was wird oder nicht. Herr, es ist in deiner Hand, aber wir wollen lernen, auf dich zu schauen und dich als Vater zu erkennen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und dass du uns hineinziehst. Dein Wort sagt, du gibst beides, das Wollen und das Vollbringen. Herr, und ich will dir näher kommen und ich will gebrauchsfähig werden für das, was du vorhast. Und viele hier im Raum mit mir. Und Herr, wir bitten dich, dass du auch das Vollbringen gibst und dass du uns die nächsten Schritte führst. Und dass wir dir ganz vertrauen können in allen Dingen und dass wir dich mehr lieben können als uns selbst und als unser eigenes Leben. Amen.